Über nachdenken.
Ich habe auch so schon so 2-3 Ehen getraut und immer wird dieses,
ja, wir nehmen Korinther 13 als unser Liebesspruch und ich denke mir, boah.
Ja, und wenn man das mal so durchliest, 1. Korinther 13, die Liebe bläht sich nicht auf, sie neidet nicht. Und dann gucke ich so, ja, meine Liebe neidet aber ganz schön, ne, und bläht sich ganz schön auf, ja. Oder sie sucht nicht das Ihre, ja, auch in der Ehe sucht man nicht das Seine, natürlich. Also ich merke, dass die Ansprüche von Korinther 13, vom hohen Lied der Liebe, auf meine Liebe, ja, also es lässt sehr zu wünschen übrig, meine Liebe zu meiner Frau. Wenn ich jetzt Korinther 13 nehmen würde. Moment, ganz kurz, ich muss ja noch ein bisschen arbeiten hier. Ganz kurz arbeiten. Ich bin das Reden ja so gewohnt, also ist ja kein Problem. Korinther 13, Mann, habe ich mir gedacht, wie kann man diesen Bibeltext nehmen? Und einige Leute kennen ja meinen, ja, warum schreibt Paulus das an einer Gemeinde in Korinth? Warum gebraucht er diese Hymne der Liebe in Korinth? Ich möchte euch die Korinther Gemeinde kurz vorstellen, bevor ich dann so wirklich mal einsteige in das Thema. Hier steht ja, warum tue ich etwas? Was ist meine Triebfeder? Eine Triebfeder ist etwas, was mich anspornt, etwas zu tun. Ich habe früher furchtbar gern geflippert. Kennt ihr das ja auch, ne? Flipper, ne? Und wenn man so ein Ding zurückzieht und dann nach vorne schnallen lässt, dann drückt diese Feder oder dieser Pin, der vorne rauskommt, diese Kugel einmal quer fast durch diesen ganzen Flipper durch. Und dann geht das los. Triebfeder ist etwas, was mich anspornt. So, und hier in Korinth, als Paulus das schreibt, Korinth ist eine, ja, ist kein Kuhdorf damals gewesen, ja, so wie Bergheim, sondern Korinth war schon eine Megastadt zur damaligen Zeit, circa 500.000 Einwohner. 500.000 Einwohner, multikulturell, multireligiös, so wie Bergheim. Es war der größte Umschlagplatz zu der damaligen Zeit im Antiken. Also dort wurde nicht nur Ware umgeschlagen, sondern es wurde auch Wissen umgeschlagen. Es wurde, ja, was sagt man, auch noch Religion umgeschlagen. Es gab jede Menge von Religionen da. Man sagt tatsächlich, ihr müsst euch vorstellen, die bekannten Götter im damaligen Griechenland, also wir reden ja hier von Korinth, war ja griechisch damals gewesen, also eine griechische Stadt, Korinth damals, es gab damals 12.000 Götter, die bekannt waren. Das müsst ihr euch mal vorstellen, die bekannt waren. Und wenn man sich so ein bisschen in der Bibel auskennt, weiß man, dass Paulus auf einer Areopag war in Athen und dort in so einem Vielgötterdingen drin stand, wo hunderte von Göttern waren. Und Paulus da ja Jesus bekannt gemacht hat. Aber gut, die Korinth und diese Gemeinde, Paulus hat diese Gemeinde in Korinth gegründet. Und diese Gemeinde, wie soll ich sagen, war auch multikulturell. Eine Gemeinde besteht aus vielen Menschen, aus unterschiedlichen Schichten. Da gibt es Reiche, gab es in Korinth. Da gab es Arme in Korinth, also die nicht so viel Kohle hatten. Da gab es Gebildete in Korinth. Es gab Ungebildete in Korinth. Es gab Sklaven, es gab Freie. Also die Leute kamen aus jeglicher Art von Schichten, auch brachten sie ihre verschiedenartige Religion mit hinein in der neu gegründeten Gemeinde. So, da ging es natürlich richtig drunter und drüber. Das kann man sich vorstellen. Und Paulus, und dann gab es auch Parteiungen. Da gab es, der eine sagte, ich gehöre zu Petrus, ich gehöre zu Peter. Der andere sagte, ich gehöre zu Paulus. Der andere sagte, ich gehöre zu dem, ich gehöre zu dem, ich gehöre zu dem. Also diese Gemeinde war ganz schön in Bewegung. War ganz schön in Bewegung. Und die Gemeinde tat auch viel für die Menschen damals im Umfeld. Aber trotzdem passierte etwas in dieser Gemeinde, was echt schlecht war. Sie lebte in Sünde. In einer katastrophalen Sünde. Nämlich dort war auch dann so gewesen, dass der Schwieger oder vielmehr der Sohn mit seiner Schwiegermutter schlief oder mit seiner Stiefmutter schlief. Oder dass Homosexualität da an der Tagesordnung war. Knabenschänderei an der Tagesordnung. Also es gab so viele Dinge, die da stattfanden. Porneia. Also tatsächlich bis in die Pornografie fand in dieser Gemeinde statt. Sie war christusgläubig, aber trotz allem war sie krank. Richtig, richtig krank. Die Triebfeder war einfach gewesen, dass sie nicht erkannt haben, was wirklich Liebe ist und das, was wirklich Christus getan hat. Sie sagten zwar, ja, Wir glauben an Jesus. Aber haben letztendlich die Liebe, die Gott in diesen Herzen pflanzen wollte, nicht verstanden. Wenn wir uns also gleich Korinther 13 vor der Brust nehmen, müssen wir gleich mal darauf achten, von welcher Liebe Paulus hier redet. Die Korinther haben sich gemacht, dass sie einiges vermischt hatten. Lehre mit guter Tradition von außen noch hineingebracht. Oh, mein altes Leben kann ich noch mitbringen, da reingestülpt. Dann dies noch reingemacht und dies noch reingemacht und dies noch reingemacht. Und so bauten sie sich ihren Christus auf. Die Gemeinde in Korinth baute sich ihren Christus auf. So wie er zu unserer Aussage passt. So bitte möchte ich mir Christus vorstellen. Und da geht Paulus gegen vor, rabiat. Das muss ganz schön geknallt haben, wenn man sich so ein bisschen in der Bibel auskennt, tatsächlich, waren da richtig Streitgespräche gewesen. Die haben sich richtig gehauen teilweise. Paulus wurde bedroht. Wenn du kommst, kriegst du mal auf die Mütze. Und so weiter. Also das war nicht einfach, was da abging. Es gibt also drei Briefe. Wir kennen leider hier nur zwei Briefe. Einmal den ersten Korintherbrief, den zweiten den Tränenbrief und dann den dritten Brief, wo es um Versöhnung geht. Und der dritte Brief ist leider verloren gegangen. Deswegen haben wir nicht so genaue Anhaltspunkte, was da wirklich los war. Auf jeden Fall diese Gemeinde, da war echt Action angesagt. Nur aber, die taten auch alles für das Umfeld. Aber sie brachte keine Frucht. Sie haben die Liebe oder ihre erste Liebe, die sie hatten, verlassen. Ihre erste Liebe verlassen. Und das ist so, wo ich mir Gedanken drüber mache und mir drüber Gedanken gemacht hat. Was nützt es mir, steht in Korinther, wenn ich alle Weisheit der Welt habe oder wenn ich allen meine Habe, allen mein Reichtum verschenke, aber ich habe die Liebe nicht. Von welcher Liebe redet hier jetzt eigentlich die Bibel? Von welcher Liebe? Von welcher Liebe redet Jesus hier? Jesus sagt in Johannes 13 eindeutig, damit sie liebt, ein neues Gebot gebe ich euch, sagt Jesus, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Damit die Welt erkennt, dass ihr meine Jünger seid. Im 1. Korinther, in Johannes 16 sagt Jesus sogar, damit die Welt erkennt und ihr Frucht bringt, durch die Liebe. Also hier wird kein Aktionismus aufgezeigt. Tun und tun und tun und tun. Sondern das, was die Welt bewegt, ist die Liebe. Ein Beispiel. Vor kurzem, ihr wisst ja alle, dass ich in Essen missionarische Arbeit und missionarisch unterwegs bin. Und in Essen ist das so, dass ich in Essen mit vielen Leuten an Randgruppen arbeite. Also Leute, die von der Straße kommen, die seelisch arm sind, die vom Portemonnaie arm sind, die kein Zuhause haben, aber und arme und Menschen, die wirklich tatsächlich keinen haben, der sich um sie kümmert. Und ich erzähle immer viel zu Hause von Tanja, ich arbeite jetzt mit, da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Und eines Tages sagte Rebecca zu mir, Papa, ich will jetzt mitkommen, ich will mal gucken, ich möchte wissen, warum machst du diese Arbeit? Warum machst du diese Arbeit? Heißt auf gut Deutsch, was treibt dich an, diese Arbeit zu machen? Und da habe ich mich sehr als Vater darüber gefreut, tatsächlich. Und und Rebecca ist da mitgekommen. Jetzt war sie jetzt Freitag zum ersten Mal dabei und hat dann sofort mitgearbeitet. Und dann kam eine, wir haben Nudeln gemacht, wir haben die Leute Nudeln gemacht und auch wirklich aus dem Herzen raus. Ja, wir haben 3 Stunden am Kochtopf gestanden, haben Nudeln gemacht. Und die Leute haben sich gefreut, dass sie was vernünftig gekriegt haben. Und dann sagte nachher einer zu mir, als er fertig war, an euch merkt man eure Liebe zu uns. Mein Triebfeder war nicht, mich als Andreas gut darzustellen, dann mache ich was anderes. Dann lasse ich mir keine Schläge androhen. Sondern einfach den Leuten die Liebe Jesus rüberzubringen. Was ist deine Triebfeder, deines Tuns in deinem Leben als Christ? Eine Frage an euch, die habe ich auch letzten Sonntag gestellt. Wer findet von euch alles Jesus gut? Ja, einige tun es nicht, auch in Ordnung. Die zweite Frage ist, wer glaubt von euch an Jesus Christus? Okay. Die dritte Frage ist, wer von euch will Jesus nachfolgen? Richtig nachfolgen? Alles klar. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Die Nachfolge ist nicht die Nachfolge, indem ich das tue, das, was Jesus gemacht hat, sondern dass ich die Liebe Gottes in mir hineinlasse. Und die Liebe Gottes verändert mich so, dass ich zum Nachfolger werde und ich die Menschen Jesus Christus näher bringen kann. Und an der Liebe werden sie uns erkennen, die wir zueinander haben, auch als Gemeinde, dass wie gut es Gott mit uns meint. Es gibt eine Triebfeder in der Bibel, die sagt genau das, was Gottes Antrieb war, um Mensch zu werden auf dieser Welt. Es gibt diese Bibelstelle, die ist vor allem bekannt. Wer weiß, wer diese Bibelstelle ist? Johannes 3, Vers 16. Was steht dort? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, ja, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Das geht aber noch weiter. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet wird. Und diese Rettung passiert durch die Liebe. Die Liebe Jesu, die Liebe Gottes zu uns Menschen, durch seinen Sohn Jesus Christus, trieb die Liebe, die ja in Persona gekommen ist, Gott ist die Liebe in Persona, ja, trieb seinen Sohn förmlich ans Kreuz. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir so erstklassig sind, sondern weil er uns liebt. Wir können nur lieben, richtig lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir können Gott nur lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das heißt also, egal das, was wir tun, egal was wir für eine haben, alles das, was wir verkaufen und verschenken, und wenn ich die Bibel auswendig kenne, der hohe Theologe bin, alles das hilft mir nichts, wenn ich nicht geliebt bin und ich die Liebe angenommen habe in Christus, dass sie mich befreit. Es gibt ein super altes, schönes Lied, schade. Es heißt, Gott ist die Liebe. Lässt mich, ne? Gott ist die Liebe, lässt mich. Ja, total tolles Lied. Ein altes Lied sieht man heute kaum, sieht man heute nicht mehr, aber schade. Da steht ein Vers, ich lag im Banden der schnöden Sünde. Also ich war, und ich kam nicht los. Und dann kommt Christus und befreite mich. Wenn wir von Liebe reden, wenn wir von der biblischen Liebe reden, reden wir von der göttlichen Liebe. Ja, ich lag im Bann der bösen Sünde, ich lag im Bann und konnte nicht los. Darum sage ich noch einmal, Gott ist die Liebe, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ist das nicht eine, egal wie ich bin, egal, was ich getan habe und was ich tun werde, Gott liebt mich. Ist egal, wo ich bin. Ist egal, was auf mich einschlägt. Egal, was mich runterzieht. Gott liebt mich. Was für eine billige Liebe wäre es doch mal ganz tatsächlich. Er schickt seinen Sohn ans Kreuz. Und sag, wenn du an meinen Sohn glaubst, dann vergebe ich dir deine Schuld. Dreimal aber nur. Pech. Ich sündige mindestens am Tag 25, 30, 40 Mal. Aber schon verloren. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Du kannst tun und sündigen. Gott vergibt dir, aber vorsichtig. Nicht mit Absicht Schuld begehen, nicht mit Absicht etwas machen. Das ist ja billige Liebe. Also ich muss mal aufpassen, wirklich danach zu streben, wenn Gott in mir mit seiner Liebe eindringt, in mir hineinkommt, dass ich versuche, ein Leben zu führen, mich angetrieben zu führen, die Triebfeder in meinem Leben zu sein, dass die Liebe Gottes mich antreibt, mit Menschen ja, zusammen zu sein, mit Menschen zu leben. Das ist auch das, was Jesus in Johannes 13 nochmal sagte. Dass ihr Gemeinschaft habt in der Liebe. Das Ziel Gottes, das Ziel Jesu war gewesen, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, mit Jesus Christus, mit Gott. Gemeinschaft haben in der Gemeinde, in seiner Kirche, Gemeinschaft haben in Liebe. Das war das Ziel Gottes, uns zu befreien, uns hineinzusetzen in der Liebe, in der Gegenwart Gottes wieder. Wieder zurückzuholen zu dem Ursprung, wo wir waren und noch viel besser. Als wir im Garten Eden uns verabschiedet haben, Hier auf Golgatha und durch die Auferstehung in den Himmelfahrt und Wiederkunft des Heiligen Geistes holt uns Gott durch die Liebe wieder zurück in seine Gegenwart. Und aus dieser Gegenwart Gottes heraus können wir Menschen dienen. Und dann hat auch das Dienen auch Zweck. Na klar ist das toll, wenn ich Menschen was zu essen gebe. Aber was bringt es letztendlich mir, wenn ich keine Liebe habe? Nichts. Ich gehe verloren. Ich brauche die Liebe Gottes, um errettet zu werden. Ich brauche die Gnade Gottes, um errettet zu werden. So bekommt auch Korinther 13 auf einmal ein ganz anderes Bild. So bekommt Korinther 13 auf einmal ein ganz anderes Bild. Dass nämlich da, wovon da die Liebe-Rede ist, nämlich nicht die menschliche Liebe ist, sondern die göttliche Liebe ist. Denn das, was da die Rede von ist, hier im Korinther 13, können wir gar nicht halten. Das ist gar nicht mehr machbar. Wir können danach streben, ja. Das versuchen zu erreichen, ja. Aber das zu erreichen, werden wir in unseren Lebzeiten nie machen können. Was ist die Triebfeder deines Lebens? Warum bist du Christ? Was ist in dir passiert? Jesus sagt zu der Gemeinde in Laodicea, und eine Gemeinde besteht aus vielen Christen. Dort sagt der Engel dieser Gemeinde sagt zu diesen Leuten, als er so eine Analyse machte, denn ihm haben auch viele gemacht, aber die sind so hin und her gehängt. Die wussten nicht, sind sie Fisch oder sind sie Fleisch? Sind sie Christ oder sind sie nicht Christ? Da sagt er, finde zurück, wohin? Wohin? Zur ersten Liebe. Und welche Liebe meint er? Zu Christus. Nicht die Liebe, um anderen Menschen zu dienen, sondern zurückzufinden zu Christus. Zu Jesus zurück. Wenn du merkst, dass in deinem Leben was nicht stimmt, dann denk mal drüber nach, vielleicht hast du diese Liebe ja verlassen. Und versuchst, dein Christus irgendwo in deiner Liebeswelt oder in dein Leben einzubauen, statt wirklich nach seinem Willen zu fragen. Was ist die Triebfeder deines Christseins? Das ist keine ausgedachte Sache, die Andreas hier tut, sondern tatsächlich, dann, das ist biblische Aussage. Es gibt, und dann auch mal ein bisschen weiter reinzuschauen, weil ich gedacht habe, es gibt die göttliche Liebe, es gibt aber auch die menschliche Liebe. Im Griechischen gibt es drei Ausdrücke für Liebe. Einmal Philio. Philio ist die menschliche Liebe. Die menschliche Liebe, die nennt man auch die nicht perfekte Liebe. Warum? Weil wir Menschen nicht perfekt sind. Also kann diese Liebe, die wir haben, nicht perfekt sein. Sie bedeutet liebhaben, jemanden wohlgesinnt sein, küssen, liebkosen als Zeichen des Zugetragenseins. Der Verbundenheit. Diese Liebe ist nicht schlecht, in keinster Weise. Sie ist von Gott gegeben. Und sie brauchen wir auch, um einander auch mal einen Arm zu nehmen. Ansonsten würden wir wie Marionetten rumlaufen. Aber diese Liebe ist nicht perfekt. Und diese Liebe ist auch nicht in Korinther 13 gemeint. Wenn Jesus von Liebe redet, redet er nicht von der menschlichen Liebe. Doch auch, gleich. Sondern er redet von der Vater-Kind-Liebe auch. Das ist auch mit der menschlichen Liebe auch gemeint. So, und dann gibt es den Eros. Ja, ich finde das eigentlich so, wir fahren jetzt ja nach Hamburg, auf St. Pauli. Ja. Eros, Liebe ohne Ende, ist nicht Amos Ramazzotti, der Sänger, sondern Eros. Dieser Eros, das ist so auch so eine Vermischung, die da stattfindet, zwischen menschlicher Liebe und Eros-Liebe. Ja. Man sagt, ich liebe dich, aber komm, lass uns schlafen schnell. Ne? So dieses, oh Baby, ich liebe dich, lass uns schlafen. Ne? So dieses, ich will meine Befriedigung haben. Das wird auch leider als oft mit Liebe betitelt, ja. Menschen so körperlich abzutun. Oder das ist damit gemeint, also Eros. Ne? Diese Eros-Liebe. Und diese Eros-Liebe kommt nicht im Neuen Testament vor. Die finden wir nicht. Sie ist nicht da. Ja? Bedeutet Leidenschaft, Sex, Erotik und Begehren. Das ist also, damit meint dann die Bibel auch, wenn sie Eros meint im Griechischen. Dann kommen wir natürlich zu der göttlichen Liebe. Und das ist genau das, was auch unser Ansporn sein soll. Ja? Hier sind so Bibelstellen, Johannes 3, Vers 16, da haben wir ja gerade gesagt, ne? Gott wird Mensch. Die Triebfeder ist die Liebe Gottes, Agape. kommt auf uns zu, er rettet uns, holt uns raus. Dann Matthäus 22, 39, ja, das ist diese Nächstenliebe mit gemeint. Und das ist so, wo wir uns auch die Frage stellen sollten. Jesus wird gefragt, in diesen 22, 39, wird er gefragt, Jesus, was ist das höchste Gebot? Und Jesus sagt, ja, in Matthäus 22, 39 steht, nein, hat er nicht gesagt. Ja. Im Alten Testament steht da nämlich, und nicht in Matthäus, ist so niedergeschrieben, oder im Matthäus Evangelium, da sagt Jesus nämlich, was sagt er da? Bibelwissen, Leute. Bitte? Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Vom ganzen Herzen. Mit der ganzen Seele. Mit deinem ganzen Körper. Alles das, was dich ausmacht. Alles das, was dich ausmacht, sollst du Gott lieben. Und das andere ist ihm gleich, das andere Gebot. Nämlich das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wer ist der Nächste denn? Jesus sagt ganz einfach, in Matthäus 5, Vers 44, sagt er, wer mein Nächster ist, nämlich die Feindesliebe. Nicht die unbedingte Nachbarn, nicht mal unbedingt mein Bruder oder meine Schwester, sondern ein Menschen, den ich nicht kenne. Aber wie kann ich denn meine Feinde lieben? Wie geht das? Und das kann ich nicht erzwingen, das kann ich nicht erarbeiten, indem ich Plätzchen verteile oder indem ich irgendwo singe oder was, keine Ahnung. Das geht nur, wenn ich die Liebe Gottes in mich hineinnehme. Und dann kommt etwas tatsächlich, und dann könnt ihr mich für angucken, dann gibst du dich auf. Wenn du dich Gott frei machst, wenn du dich Jesus frei machst, wenn du Jesus in dein Herz reinlässt, richtig reinlässt, in wirklich alle deine Ecken offenlegst in deinem Herzen, dann beginnt etwas. Dann beginnt er dich nämlich dahin zu bringen, da wo er dich nämlich hinhaben möchte. Ich habe ja Zeit. Im 1. Korinther 13 geht es um die Agape, um die göttliche Liebe. Die Agape ist die opfernde Liebe, ist die opfernde Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gehabt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, das ewige Leben habe. Gott hat seinen Sohn aus Liebe zu uns, am Kreuz geschlagen. Am Kreuz geschlagen. Ja? Dann die mutige Liebe. Liebe ist mutig. Die Liebe ist mutig. Den Mut zu haben, diese Liebe auch in mir hineinzulassen. Den Mut zu haben, diese Liebe in mir tatsächlich wirken zu lassen. Tatsächlich nach außen dringen zu lassen. Kennt ihr dieses Lied? Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Und jetzt kommt das. Wo Gottes große Liebe in einen Menschen fällt, da wirkt sich fort in Tat und Wort hinaus in dieser Welt. Wisst ihr, wo es anfängt, Gottes Liebe? Nicht in dem, dass ich was tue, sondern indem ich nämlich Jesus Christus in meinen Herzen reinlasse und dann nämlich diese Liebe nach außen dringt. Sie kann gar nicht mehr anders als nach außen dringen. Es geht gar nicht mehr anders. Wenn du Wunsch hast, für den Menschen zu arbeiten, wenn du Wunsch hast, Christus ähnlicher zu werden, wenn du auf der Suche bist nach Jesus Christus, tatsächlich, wenn du auf der Suche bist nach Fragen, auf Antworten deines Lebens, dann lass diesen Christus in dich rein. Das gilt auch für uns Christen. Was ist denn in uns? Tradition? Oder, oh, ich kenne die Bibel auswendig, toll? Es bringt alles nichts. Willst du Veränderung in deinem Leben, will Veränderung in die Gemeinde Veränderung erleben, muss sie Christus hineinlassen. Diese Liebe ist der treibende Motor für Wachstum, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für dich. Weil letztendlich, was rauskommt, ist die Frucht, die Gott uns zusagt. Ich habe euch gesetzt, damit ihr Frucht bringt und nicht in euch selber hindumdümpelt, euch die Seele kaputt macht, sondern ich will, dass du Frucht bringst. Ich will, dass eure Gemeinde Frucht bringt. Und das kann passieren nur, wenn ich diesen Segen der Liebe in mir zulasse. Diese Liebe Gottes bringt Frucht in dir und in mir und in dieser Gemeinde. Und wenn diese Liebe Frucht bringt in dieser Gemeinde, kann diese Gemeinde nichts anderes als nach außen drängen. Und ich garantiere euch, das ist so nackig in der Hand, dass Menschen erkennen, wie gut diese Gemeinde ist und dass Menschen zum Glauben kommen an Jesus Christus. Denn Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47, ja, kennen wir das, was da steht? Leute, da geht es darum, diese Menschen, der Heilige Geist strömt zu Pfingsten in die Gläubigen hinein. Die Menschen können gar nicht anders als, boom, nach außen. Sie erfahren die Liebe Gottes in sich und fangen an, Gemeinde zu gründen. Fangen an, die Liebe, die sie untereinander spürten, was Jesus ja sagt in Johannes 13, untereinander zu leben. Und dann passiert etwas. Sie können das gar nicht für sich selber behalten, sondern sie nehmen die ganze Nachbarschaft, überall, wo sie nahmen, nahmen sie mit. Und da steht etwas. Und sie gewannen Gunst beim ganzen Volk. Und was tat Gott? Und er tat täglich hinzu, die errettet werden sollten. Nicht die Jünger taten hinzu, sondern Gott tat hinzu. Aber was war denn der ausschlaggebende Punkt? Sie haben Christus, die Liebe Gottes, in ihren Herzen reingelassen. Ihr wollt Veränderung für eure Ehen? Dann lasst Christus in euren Herzen rein. Kämpft gemeinsam, die Bibel ist voll mit guten Ratschlägen für eure Ehe. Ihr wollt, dass Beziehung gelingt? Freundschaft, die Männer untereinander oder Frauen untereinander, ist egal. Die Bibel redet davon. Wir wollen als Gemeinde leben, dann lassen wir die Bibel davon reden. Holen wir sie ran. Lassen wir die Liebe Gottes in uns hinein. Liebe, die uns ans Ziel bringt. Gottes Liebe, ihr lieben Leute, bringt uns ans Ziel. Jesus bringt uns ans Ziel, nicht weil wir so toll sind. Jesus nimmt uns in seiner Liebe und trägt uns ans Ziel. Er geht mit uns. Und mag es noch so dunkel sein. Als David den Psalm 23 schrieb, hat er genau das vor Augen gehabt. Und wenn ich wandere im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn deine Liebe ist bei mir. Denn du bist bei mir. Hiob, als ihm so scheiße ging, als er nicht mehr wusste, wo nach vorne und hinten war, sagt er in Hiob 19, was sagt er? Ich weiß, dass meine Liebe lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und weiter sagt er, und dass er über den Staub dieser Erde steht. Jesus Christus steht über allen Dingen. Es gibt kein Patt mit dem Teufel und mit Jesus. Die beiden unterhalten sich noch nicht mal. Jesus Christus ist der Sieger. Und das hat seine Liebe bewirkt. Gucken, was habe ich noch? Ziel dieser Liebe, die Christus in uns hineingelegt hat, ist einfach, dass wir die Agape, die christliche Liebe, die göttliche Liebe hinausleben. Das ist das Ziel. Dass wir die Agape lieben. Zu mir sagt immer jemand, Andreas, muss ich denn meinen Nächsten lieben? Ich komme damit. Doch, ja, muss er. Da gibt es keine Ausrede. Das Ziel ist meinen Nächsten. Nicht ich muss, sondern was sein soll, ist, das Ziel sollte sein, meinen Nächsten zu lieben. Ich werde das nicht schaffen, weil ich Sünder bin. Das soll aber keine Entschuldigung sein. Aber mein Streben danach, mein Verlangen danach, meinen Nächsten zu lieben. Und ganz ehrlich, nimm das mit nach Hause. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich kann nur sagen, wie ich damit umgehe. Ich versuche tatsächlich, meinen Nächsten zu lieben. Das ist manchmal echt schwer. Und ich kann meinen Nächsten auch nur lieben, dann, wenn ich mich mit ihnen auseinandersetze. Ihn versuche zu verstehen. Das ist manchmal echt schwer, stimmt. Aber das ist genau das, was Jesus will. Dass wir uns untereinander, miteinander auseinandersetzen. Dass wir miteinander einen Weg gehen. Dass ich weiß, wer Frank ist. Ich weiß ja, wer Frank ist. Aber dass ich, Karin zum Beispiel, dass ich weiß, wer Karin wirklich ist. Und dann auch sagen kann, du, ich will dir helfen, auch in meiner Liebe, die ich habe zu dir. Die zwar nicht perfekt ist, aber dass du weißt, ich bin da. Oder beim Hennis, oder bei Andrea. Oder bei Andreas. Genau das Gleiche. Wir können Menschen nur richtig anfangen zu lieben, wenn wir den Menschen auch kennenlernen. Die Frage ist nur, bin ich bereit dazu? Bin ich bereit dazu, den ersten Schritt zu machen? Den ersten Schritt. Jesus Christus in mir, groß werden zu lassen. Das heißt, Jesus Liebe in mir hineinwirken zu lassen. Es ist ein hoher Maßstab. Es ist ein hoher Maßstab. Aber es ist wie beim Marathon. Wir haben jetzt zurzeit in Duisburg diesen Marathonlauf. Ne? Ich glaube, jetzt so quetschen sich, glaube ich, 10.000 oder 15.000 Menschen, glaube ich, jetzt mal über die Straße. Wisst ihr, was diese Menschen als Ziel haben? Im Stadion, glaube ich, die laufen, glaube ich, im Stadion ein. Ne? Die laufen im Stadion ein. Das ist ihr Ziel. Und bitte, und dann gab es Leute dabei, die haben sich abgequält, die ganze Jahr drüber trainiert. Ja? Ich glaube, ich würde noch niemals eine Stadionrunde schaffen. Aber ich ziehe den Hut ab vor den Leuten, die tatsächlich das ganze Jahr oder jahrelang dafür hintrainiert haben, um dieses Ziel zu erreichen. Und diese Menschen, die so Marathon gelaufen sind, die sind durch Höhen und Tiefen gelaufen. Und so ist das Christsein auch. Es ist nicht alles eben. Es ist nicht alles eben. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, mit dem nicht nur glauben, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, werden wir das laufen, in der Nachfolge. Aber genau in diese Wellenbewegung hinein, werden wir eins erfahren, dass wir groß werden, dass wir stark werden. Im Hebräerbrief steht, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, sagt zu dieser Gemeinde vor Ort, ich muss euch immer noch Milch geben. Ihr müsst immer noch Milch zur Speise bekommen. Aber ihr müsstet eigentlich schon reif sein für Fleisch, für feste Nahrung. Damit ist gemeint, da war eine Gemeinde gewesen oder waren Gläubige gewesen, die sich ausgeruht haben. Und das gibt es im Christentum, das gibt es im Christenleben nicht, ausruhen. Gott hat keine Rentner. Gott hat nur Kinder. Wir sind Königskinder mit einem Auftrag. Glaubst du, dass du ein Königskind bist? Dann leb auch wie ein Königskind. Ebe dein Haupt. Und wenn es dir schlecht geht, du weißt, du hast einen König über dir, der dir hilft. Du hast Geschwister, die dir helfen können. Wir müssen nicht ducken. Weil wir in uns die Liebe haben, Gottes in uns haben, die uns zu das befähigt, wovon die Menschheit nur träumen kann. Nämlich wirklich zu lieben. Wirklich zu lieben und zu lieben lernen. Auch wenn es manchmal echt schwerfällt. Und man möchte mal eine Ohrfeige geben, links und rechts, mal einen durchmengen. Ja, ich habe am Freitag so eine Situation erlebt. Da kam ein volltrunkener Mann hinein bei uns in der Gemeinde. Und er fing an rumzupöbeln. Und dann rief mich Petra, Andreas, komm mal schnell, schmeiß den mal raus. Dann bin ich hin und der pöbelte mich an. Und es gab jetzt für mich zwei Dinge, die ich machen konnte. Entweder haue ich ihn jetzt wieder auf das Gesicht, dann ist er in Ordnung. Und dann fällt er komisch und haut sich noch den Kopf auf. Damit wäre mein Ruf eigentlich als Christ ruiniert, als Prediger, als Pastor, als Evangelist. Damit wäre es erledigt gewesen. Die Leute hätten das gesehen, was ich tue. Denn Leute achten darauf, das, was ich tue, liebe Leute. Die Welt um uns herum achtet darauf, wie wir leben. Denn Paulus sagt, wir sind ein Brief Christi, offen geschrieben, für jeden lesbar. Tatsächlich. Deine Liebe Gottes wird in dir sichtbar und ablesbar. Auf jeden Fall war das dann so gewesen, dass ich dann stande und ich mir gedacht habe, was mache ich denn jetzt? Ich habe dann versucht, mit ihnen zu reden und es hat auch, Gott sei Dank hat es geklappt. Alle haben darauf gewartet, wie reagiert er denn jetzt eigentlich tatsächlich? Wie reagiert jetzt Andreas? Und tatsächlich anders reagiert. Zu sagen, ich komme dir nicht böse, ich schmeiße dich nicht raus, ich komme dir entgegen. Ich möchte mit dir reden. Ich habe ihn nicht rausgeschmissen, hat jemand anders gemacht. Aber letztendlich geht es darum, wie führst du dein Leben, bist du lesbar als Christ in dieser Welt? Können die Menschen die Liebe Gottes in dein Leben ablesen? So, jetzt höre ich auch auf, weil es sonst zu lange wird. Ich möchte euch einfach nur einladen dazu, wirklich den Start zu machen, ganz neu. Ganz neu. Ganz neu. Zu sagen, hier bin ich Jesus. Ich weiß, ihr hängt ganz schön in meine Ecke rum. Ich will dich ganz neu in mein Leben reinlassen. Ich will Tradition wegschmeißen. Ich will alles das, was mich behindert, dir zu folgen, weglegen. Und will dich in mir groß werden lassen. Hast du diesen Mut? Da gehört auch Liebe. Liebe ist mutig. Hast du Mut? Diese Agape, diese göttliche Liebe in dir wirken zu lassen. Und dann wirst du merken, wenn diese göttliche Liebe in dir wirkt, dass die menschliche Liebe perfekt wird. Das ist tatsächlich so. Ich merke das jedes Mal. Meine Frau ärgert mich ständig. Aber es ist einfach so tatsächlich. Die göttliche Liebe macht die Menschenliebe perfekter. Darf man das sagen? Ja, darf man. Amen.